Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Und wo immer du bist, heute am Sonntagmorgen oder wenn du auch immer die Predigt hörst, ich wünsche dir eine ganz gute und eine gesegnete Zeit. Und ich möchte zum Anfang beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dürfen wir da sein. Ich danke, dass wir auch in dieser herausfordernden Zeit, in der wir jetzt drinnen stehen, einfach mit dir dürfen rechnen. Ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dass du uns stärkst. Und ich danke dir, dass du Gott bist, der da ist und uns trägt. Amen. Ja, in meiner Predigtplanung wäre zum Abschluss von der Reihe Live on Stage heute eigentlich ein anderes Predigtthema vorgesehen gewesen. Aber Leuchten auf der Bühne von unserem Alltag, was ja Live on Stage für uns eigentlich bedeutet, hat zurzeit ein kleines anderes Gesicht bekommen. Und darum möchte ich mit euch die Geschichte vom Sanherib teilen. Ich habe letzte Woche eine Predigt reingelassen und der Pastor dort hat auch über die Geschichte geredet und das werde ich auch tun. Wir finden die Geschichte im Alten Testament, im 2. Königebuch, die beiden Kapitel 18 und 19. Wir müssen dazu über 2500 Jahre zurückblenden in die Stadt Jerusalem. Es ist die Zeit, wo der Jesaja ist Prophet gsi und der Hiskia, einer von den Nachfahren von David, ist König gsi. Der Hiskia ist ein erfolgreicher, guter König gsi, wo bei seinem Volk und bei den Ländern drumherum geachtet worden ist. Aber eben, da ist der Sanherib gsi. Der Sanherib ist der mächtige Herrscher gsi vom Volk von den Assyrer. Der Sanherib ist machthungrig gsi. Und auf dem Weg zu seinem Ziel war er total brutal, grausam mitunter, für seine Ziele zu erreichen. Und irgendwann ist im Sanheribs Heer vor dem Tor, vor den Mauern von Jerusalem gestanden. Und der Heerführer hat die Leute in Jerusalem, die Leute von Juda, dazu aufrufen, aufzugeben. Er hat dem Hiskia sagen, gib auf. Er hat ihm gesagt, du bist eh schwach. Und auch fast mehr zu einem Verspotten hat er ihm ein Wett angeboten. Und hat gesagt, ich gebe dir 2000 Ross, wenn du die Reiter dazu kannst stellen. Hat ihm einfach sagen, du kannst nichts ausrichten gegen mich. Er hat ihm auch gesagt, Gott kann dir nicht helfen. Wie die anderen Götter von den anderen Völkern ihnen noch nicht helfen können. Er war sogar so frech gewesen, zu sagen, Gott hat mich geschickt, für dich zu zerstören. Und das alles hat er übrigens nicht in seiner Muttersprache gesagt, sondern er hat extra die Sprache benutzt von den Leuten von Jerusalem. Er hat wollen, dass jeder in diesem Volk ihn versteht. Jeder soll die Entmutigung und die verdrehten Worte und die Logine mitbekommen. Und nachher hat er eben die Leute aufgefordert, hört nicht auf Hiskia, sondern ergebt euch mir. Aber der Hiskia hat sich vorbereitet. Er hat auch seine Leute vorbereitet. Die Leute, die auf der Stadtmauer gestanden oder gehockt und dieser schrecklichen Rede zugelassen haben, haben geschwiegen, haben kein Wort gesagt. Und der Hiskia hat seine Leiter schon vor der Belagerung ermutigt mit dem Wort, wo wir in der 2. Chronik 32, Vers 7 bis 8 lesen. Dort sagt er, seid mutig und stark, fürchtet euch nicht, und habt keine Angst vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch, mit uns aber ist der Herr, unser Gott. Der Hiskia war stark, er hatte Erfahrung und er hat seine Leute ermutigt. Er hat auf Gott vertraut, aber in dieser brenzligen Situation ist er dann auch gleich in die Schwitze gekommen. Aber dort, wo er seine Eigenmut anfangen wollte, hat er genau das Richtige gemacht. Erstens, er ist in den Tempel gegangen und hat seinen Gott gesucht und ihm sein Herz ausgeschüttet. Und das Zweite, er hat den Prophet Jesaja bitten, für ihn zu beten. Und Jesaja hat ihm als Prophet nachher auch eine prophetische Antwort gegeben. Wir lesen die in 2. Könige 19, Vers 6 und 7. Und sagt, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, Ich gebe in ihn einen Geist, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückziehen wird, und ich will ihn durchs Schwert fällen in seinem Lande. Mit diesem Vorgehen sind die Leute festgeblieben. Der Hiskia ist festgeblieben, sein Volk ist festgeblieben, obwohl die Lage ja menschlich gesehen völlig aussichtslos ausgesehen hat. Und Gott hat sie dann bewahrt. Ein Engel ist gekommen und hat das assyrische Heer geschlagen. Die Assyrer sind abgezogen, heimgegangen, und daheim ist der König Sanherib von seinen eigenen Söhnen durch das Schwert ermordet worden. Er ist nie mehr auf Jerusalem gekommen. Das ist die Geschichte, ganz kurz zusammengefasst, vom Sanherib, vom Hiskia, von Jerusalem. Und ich möchte gerne heute Morgen ein paar Lehren daraus ziehen, die wir einfach nutzen können für die momentane Situation. Die erste Lehre: Acht auf deine Perspektive. So war es ja beim Hiskia. Die Gefahr war real. Übrigens, die Menschen in Jerusalem haben gewusst, was der Sanherib den Leuten in Lachisch hat angetan. Dieser Stadt, die gar nicht so weit weg war. Wie grusam und brutal die Menschen dort umgebracht hat. Sie haben gewusst, das hier ist nicht Spass. Und Lachisch war nur etwa ein Tagesmarsch von Jerusalem entfernt. Es klingt fast so wie bei uns heute. Auch bei uns ist die Gefahr real und sie ist nach. Und darum müssen auch wir wieder Hiskia wissen, dass unser Gott grösser ist als Bedrohung. Ich freue mich, dass in der letzten Zeit immer wieder Psalm 91 zitiert wird, was heisst, dass wir unter dem Schirm von Gott sein können. Und wer dort ist, eine Zuflucht hat und Sicherheit hat, auch vor Krankheit und auch von anderen Bedrohungen. Gott ist parat. Gott ist in dem Sinn nicht überrascht. Und seine Kapazitäten reichen auch für einen grossen Ansturm. Damit kein Missverständnis entsteht, ich weiss, dass es zum Teil auch Christen gibt, die von diesem Virus angesteckt wurden, die sind krank wurden. Gott erspart uns nicht einfach die Herausforderung. Aber ich möchte noch da drin ein Wort geben, das gilt, Psalm 31, 16. Dort heisst es: Meine Zeit steht in deinen Händen. Oder auf einfacher für uns ausgedrückt: Keiner kann uns etwas anhaben, solange unsere Stunde noch nicht gekommen ist. Ja, ich weiss, manchmal sterben Menschen, manchmal sterben sogar Christen. Aber es ist nie Zufall und es ist nie an Gottes Plan vorbei. Aber wenn so etwas passiert, dann wirft das bei uns schwierige Fragen auf. Manchmal erleben wir das grosse Eingreifen von Gott. Wir haben gebetet und er tut Wunder. Wir sehen, das ist nicht einfach menschlich oder per Zufall oder Glück gehabt, sondern Gott hat eingegriffen. Und manchmal erleben wir es eben nicht so, wie wir beten oder wie wir es erwartet haben. Gott führt einen anderen Weg. Aber wisst ihr, was ich da drin beobachtet habe? Wenn Menschen in Not sind, wenn Menschen nicht das erleben, was wir so rein natürlicherweise unser Wunsch und erhoffen, ist Gottes Nähe ganz besonders da. Gott tröstet seine Leute. Und so sieht der Sieg manchmal einfach anders aus, als wir es erwarten. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine gute Perspektive haben. Und das heisst, eine Perspektive, die auf Gott ausgerichtet ist. Das heisst auch, dass wir eine Perspektive haben, die im Leben entsteht, aber auch über das Leben hier auf der Erde hinausgeht. Und so haben wir Zuversicht und Gewissheit. Gott bewahrt uns, der Schutz ist da, wir sind in seiner Hand, unsere Zeit steht in seiner Hand. Egal wie gross der Feind ist, dein Gott ist grösser. Und das können wir aus der Situation vom Sanherib lehren. Halt Gottes Grösse vor deinen Augen. Lies dazu die Bibel. Lehr darin, seine Grösse immer besser kennen. Du seine Grösse, seine Güte, seine Macht preisen. Ja, proklamier sie. Ich meine, den Satz habt ihr von mir, glaube ich, auch schon gehört. Sag nicht nur zu Gott, wie gross dein Problem ist, sondern fahr zu deinem Problem sagen, wie gross dein Gott ist. Und mach's wie der Hiskia. Einst bist du stark und ermutigst die anderen. Und ein anderes Mal kommst du in die Schwitze und dann suchst du Gott und dann suchst du Hilfe bei deinen Freunden, dass sie dich ermutigen können. Und es geht in diesem Mal nicht darum, Gefahr abzuspielen. Wie ich schon am letzten Sonntag gesagt habe, Es ist keine Glaubenstugend, wenn man nicht sagt, ja, Gott ist ja da, ich muss die Anweisungen von der Behörde nicht ernst nehmen. Aber in all dem Sinne müssen wir einfach wissen, Gott ist da, der uns liebt, und er ist grösser als jede Herausforderung und jeder Find. Das Zweite, was wir vom Sanherib und dieser Geschichte lernen können, ist, lass dich nicht einschüchtern. Der Sanherib, sein Heerführer, das war ja ein cleverer Taktiker. Mit dieser Einschüchterung aus einem Gemisch von wahren und falschen Informationen und der Verwirrung, die das gestiftet hat, hat er ein Ziel gehabt. Er wollte gewinnen, ohne zu kämpfen. Und wenn wir auch nicht in einem Krieg stehen, besteht die Gefahr in gewisser Weise auch bei uns. Gegenwärtig sind alle Medien voll von diesen Berichten, von den Infos und auch von den Meinungen über die Situation, in der wir drinstecken, über die Krankheit, über den Virus, über die Gefahr. Einiges davon ist sehr wichtig und ist gut, dass wir es wissen. Ganz viel ist eigentlich überflüssig. Und dann gibt es auch noch gewisse Sachen, die sind falsch und die sind irreführend. Ich denke zum Beispiel an die zwei deutschen Ärzte, wo man Filme davon gesehen hat, die gesagt haben, ja, das ist ja nicht schlimmer als ein Grippevirus, das ist eine simple Hysterie, die da angestiftet wird und so weiter. Aber soweit ich weiss, ist keiner von diesen beiden Ärzten parat gewesen, jetzt in die Lombardei zu gehen, damit sie die Spitäler, die überfüllt sind und dort den Menschen in Not zu dienen. Es gibt andere, die preisen irgendein Pseudo-Heilmittel an oder irgend sonst etwas, das helfen soll. Und die Folge von dem einerseits wichtigen, andererseits überflüssigen und drittens falschen und irreführenden ist, dass eine Verunsicherung entsteht. Und was passiert, wenn man verunsichert ist? Man hat Verlangen nach noch mehr Information. Und so fängt man sich an, im Kreis zu drehen oder mindestens Gefahr besteht. Und das Richtige ist, Info ist nötig, aber wir müssen die Balance halten. Und besonders, wir müssen auch wissen als Christen, die menschliche Information ist nicht alles, was es gibt. Ich merke das in meinem eigenen Leben. Wenn ich mich selber eingelesen habe, wenn ich mich auf die aktuelle Informationsstand habe gestellt und so weiter, merke ich manchmal, jetzt fährt mir wieder den Kopf an, was rum. Jetzt muss ich zurück, ich brauche eine Begegnung mit Gott. Mache vielleicht einen Gebetsspaziergang, wo ich mit ihm alles teile, bespreche, wo ich mein Herz ausschütte. Oder ich nehme Zeit mit der Bibel. Vielleicht kann man mal mit einer vertrauten Person beten. Oder sonst irgendwie einen Weg suchen, der für einen hilft, wirklich Gedanken wieder zu klären, Perspektiven von Gott zu nehmen und sich nicht einzuschüchtern. Wir müssen wissen, das können wir auch wieder aus der Geschichte vom Sanherib lehren, Information ist nicht alles. Und ganz besonders ein Durcheinander von Fakten, Meinungen und vielleicht sogar Fehlinformationen verunsichert. Und darum brauche ich ganz besonders auch jetzt Zeiten, wo ich Jesus begegne, wo ich ihm mein Herz ausschütten kann, wo ich Zeit habe, um zu hören. Nutzt dazu die Bibel. Zum Beispiel einen Psalm, der Gedanken auf Gott und seine Grösse und Liebe lenkt. Es geht um ein Ziel, dass wir immer wieder zurückkommen zu dem Frieden, der uns bestimmt. Im Philipper 4,7 schreibt der Paulus, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Genau um den Frieden geht's. Genau darum geht's, dass du dich nicht einschüchtern lässt, sondern zurückkommst immer wieder zu dem Frieden. Und dann noch das Dritte, was ich möchte, dass wir lernen aus dieser Situation vom Sanherib, ist, dass wir uns auf einen Sieg ausrichten. Die Geschichte um Sanherib war eine echte Krise für das Volk von Juda. Es war eine gewaltige Bedrohung. Und wenn man dort mit drin ist gestanden, hat sie wirklich menschlich gesehen, vor den Augen total ausweglos gesehen. Aber die Krise hat seine Zeit gehabt, und die Krise ist vorbeigegangen. Heute ist es noch eine Notiz in den Geschichtsbüchern. Und so wird es auch bei uns sein. Und wisst ihr, was ich beobachtet habe? Bei so außerordentlichen Situationen, wie wir eben jetzt drinnen sind, da gibt es immer eine ganze Anzahl sogenannter Prophetien, die unter den Christen die Runde macht. Und die Bibel sagt auch tatsächlich, dass Prophetie wichtig ist. Aber sie fordert uns auf, sie prüfen und das Gute behalten. Und leider gibt es in letzter Zeit auch so Prophetien, die eine verwirrende und fast angstmachende Information weitergeben. Wir können sie fast oben beim zweiten Punkt einteilen, bei diesen Fehlinformationen, die uns versuchen einzuschüchtern. Solche Prophetien sind manchmal sogar mit ganz vielen Bibelfersen ausgeschmückt. Aber der Geist dahinter ist nicht Gottes Geist. Oder zumindest ist die Botschaft durch so viele menschliche Gedanken und Meinungen überdeckt, dass man die Wahrheit dahinter fast nicht mehr entdeckt. Aber daneben gibt es auch prophetische Worte, die wirklich von Gott kommen. Und das sind Worte, die in der richtigen Zeit den richtigen Aspekt betonen. Und einige von denen tönen ganz ähnlich wie die Geschichte vom Sanherib. Sie stellen fest, Betreuung, die findliche Macht ist real, aber wir sollen uns jetzt nicht von der Angst bestimmen, sondern auf Jesus vertrauen. Gott ist grösser als Krise, er bewahrt uns. Und da drin gibt es noch eine wichtige Sache. Der Angriff, der jetzt läuft, bringt Gott nicht von seinem Plan ab. Und er will die Zeit von der Offenheit und von der Erweckung schenken. Und dafür müssen wir parat sein. Er will die Zeit schenken, wo die Menschen ehrlich nach ihm fragen. Und ich möchte uns Christen aufrufen, dass wir parat sind, wenn die Menschen kommen, dass wir ihnen dienen können. Im Johannes 10,10 sagt Jesus, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und mir denkt, genau das läuft zur Zeit ab. Da ist einer, der raubt, denken wir nur an die Schäden in der Wirtschaft. Da ist einer, der mordet und zerstört. Aber mitten drin ist Jesus. Er will dir und mir Leben in der Fülle schenken. Stehen wir als Christen auf und beten wir. Beten wir gegen den Virus. Beten wir, dass er besiegt wird. Beten wir für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und andere Leute, die jetzt arbeiten, um uns das Leben zu ermöglichen, zu erleichtern und zu helfen. Beten wir, dass die Leute Ausdauer haben, dass sie Kraft haben, dass sie bewahrt werden. Beten wir auch für unsere Regierungen, die jetzt unter Druck stehen, die in ganz speziellen Situationen sind, wo ihre Entscheidungen total wichtig sind. Wisst ihr, wenn das stimmt, was man gelesen hat, könnte es sein, dass nächste Woche die Spitze ist von der Krise in unserem Land. Und jetzt wollen wir wie die Weltmeister beten. Und wir wissen, Gebet ist nicht für nichts. Wir können etwas verändern. Beten wir auch für die anderen Nationen und Völker, wo die Not genau gleich ist, wo genauso Menschen dort sind, die vielleicht unter Druck stehen, die Weisheit brauchen, die Angst haben oder die leiden unter der Situation. Aber beten wir auch, dass jetzt Menschen Jesus begegnen. Beten wir, dass sie das Leben in Fülle entdecken, das sogar grösser ist als jede menschliche Bedrohung. Beten wir darum, dass sie ihn annehmen. Ich habe in einem der letzten Tage einen Gebetsaufruf über das Handy bekommen. Und dort habe ich etwas gelesen, ich möchte noch das vorlesen. Es steht dort, nie zuvor gab es einen Grund, alle Christen auf der ganzen Welt zu einem globalen Gebetstag gegen eine Bedrohung aufzurufen, die die ganze Welt betrifft. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt. Ich habe mich gefragt, warum sind wir als Christen nie aufgestanden, um gegen Bedrohung der Sünde zu beten? Um zu beten, dass die Menschen das erfüllte Leben von Jesus entdecken, annehmen. Nicht manipulativ, sondern weil sie es wünschen, weil sie es sehen, weil ihnen Jesus begegnet. Ich meine, ich habe die Idee, die dahinter gestanden ist, super gefunden, dass überall in jeder Zeitzone die Menschen von 12 bis 1 am Mittag beten. So gibt es in 24 Stunden ein Gebet rund um die Erde. Das hat mir eine super Idee gedacht. Aber wenn wir so eindringlich dafür beten, warum beten wir nicht auch, dass die Menschen Jesus begegnen und ihn annehmen? Und ich glaube, wir sollen diese Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Jetzt ist die Zeit, um voll ernst für beides zu beten. Gegen die Not durch die Seuche und dafür, dass die Menschen Jesus begegnen, Hoffnung bekommen, Sicherheit, Freiheit von der Angst und eben erfülltes Leben. Wir können also hier aus der Situation vom Sanherib lernen. Belagerung ist für eine Zeit und der Sieg kommt. sind wir darum parat für die Erweckung. Die Pandemie wird einmal vorübergehen. Unabhängig davon übrigens, ob wir sie gut oder nicht so gut werden meistern. Und nachher werden sich die Leute wieder nach einem normalen Alltag sehnen. Aber lassen wir den Feind nicht einfach davon gehen, ohne zu zahlen. Der Teufel hat geraubt, gemordet und zerstört. Und jetzt beten wir, dass am Ende der Sieg grösser wird sein als der zugefügte Schaden. Machen wir uns parat, um den Menschen zu dienen. Wir können weiterhin praktisch dienen bei all diesen Sachen. Unsere Welt wird vielleicht in gewissen Bereichen nach dieser Situation nicht mehr gleich aussehen wie vorher. Vielleicht werden wir dann ganz praktisch gefordert sein. Wir wollen als Christen parat sein. Aber wir wollen auch parat sein für einen geistlichen Aspekt. Dass wir sie einladen, sei es in einen Gottesdienst. Vielleicht zum Eröffnungsfest, das wir irgendwann wieder machen wollen, wenn wir uns wieder richtig versammeln können. Dass wir parat sind, sie einzuladen, wenn der Herbst, Winter wird, für Live on Stage, wo wir das Bio haben. Oder vielleicht auch einfach bei dir daheim zu einem Kaffee, zum Plaudern über das, was uns beschäftigt und über Jesus und den Weg zum erfüllten Leben, den er jedem schenkt. Wie gesagt, es geht nicht um Drängen, es geht nicht um Manipulieren, aber Menschen werden mit offenen Fragen da sein. Und dass wir ihnen wirklich einfach auch offen und ehrlich begegnen. Dass sie sich auseinandersetzen können, mit der Frage nach Gott. Dass sie Jesus begegnen können. Und dass sie eben ihn lernen können als den, der Leben und Zuflucht schenkt. Ja. Ich habe die Geschichte vom Sanherib nur ganz kurz zusammengefasst. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr jetzt daheim seid, leset doch die Geschichte nochmal nach. Eben, sie steht im 2. Königebuch, Kapitel 18 und 19. Oder es gibt noch eine Parallelstelle dazu im 2. Chronikbuch, Kapitel 32, Vers 1 bis 23. Und dann fragt euch, vielleicht bist du allein oder seid ihr Gruppe zusammen als Familie, fragt euch, gibt es noch andere Lehren, die wir aus dieser Geschichte herausziehen können? Und teile die Antworten, die du dort findest, mit deinen Freunden. Teile sie vielleicht mit der Kleingruppe, indem ihr einen Chat habt oder miteinander austauscht. Du kannst auch mir eine Nachricht schreiben. Äußere Distanz, innere Verbundenheit, das ist ja immer noch unser Motto und das wollen wir leben. Die äußere Distanz haben wir uns daran gewöhnt. Die innere Verbundenheit, an der müssen wir immer wieder dran sein, dass sie nicht plötzlich verloren geht. Machen wir uns innerlich auf, damit wir parat sind zum Sieg. Amen. Ich möchte gerne noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dürfen wir einfach auf dich vertrauen. Danke, dürfen wir mit dir die richtige Perspektive haben. Danke, müssen wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern dürfen uns auf einen Sieg ausrichten. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir in uns innen nicht bestimmt sind von dem, was aussen an uns läuft, sondern immer wieder neu von dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich auf dich ausgerichtet zu sein. Ich möchte auch bitten für die Menschen, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, die jetzt vielleicht zulassen, dass sie einfach dir begegnen. Red du gerade zu ihnen, dass sie merken, du bist da und du hast ihnen wirklich das erfüllte Leben geben. Ich danke dir, dass du mit uns kommst, dass du uns führst. Segne du die Regierung in dieser Welt, segne du die Menschen, schenk du Bewahrung und schenk du, dass wir einfach auch heil dürfen erleben, gerade in dieser Situation. Merci vielmals, Vater im Himmel. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wenn auch immer du die Botschaft hörst, wünsche dir eine gute Zeit, wünsche dir Gottes Segen, wünsche mir, dass du Jesus begegnest, immer wieder neu und das erfüllte Leben in ihm darfst haben. Auf Wiedersehen.